Ja, Freunde, ich will es kurz und knackig machen. Das Fauna Summit ist gefühlt übermorgen und es gibt nicht mehr ganz, ganz viele Karten. Ich weiß nicht, wahrscheinlich, wenn du das jetzt hörst, sind es gefühlt noch ein paar Monate oder tatsächlich noch ein paar Monate, aber die gehen so schnell rum, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und jedes Mal war es so, dass weit vorher, so 5-6 Wochen vor der Veranstaltung, bereits alle Karten weg waren. Und das wird dieses Mal nicht anders sein. Das ist jetzt die 4. Veranstaltung und auch beim 4. Mal wird es so sein, dass die Karten weit vorher alle restlos ausverkauft sind. Deswegen, sicher dir jetzt dein Ticket, geh einfach auf www.entrepreneur-university.de und sicher dir jetzt dein Ticket. Am besten holst du dir noch eins für deinen Geschäftspartner oder deine Freunde, wen auch immer, Menschen, die dir am Herzen liegen, weil das, was dort passieren wird, wird unvergleichbar sein. Normalerweise, ihr wisst es, sind wir eher bescheidenere Typen und sind vorsichtig mit solchen Aussagen, aber da fällt selbst mir schwer, weil was da abgehen wird, das hat die Szene noch nicht gesehen. Die besten Speaker, die besten Startup-Founder, die Erfolgspersönlichkeiten aus verschiedensten Branchen, weltbekannte Leute an einem Ort auf 8 Bühnen plus Pitch-Arena, wo Startups pitchen, plus eine Award-Zeremonie, ein Abschlusskonzert, eine Expo-Area. Damit die Nachricht jetzt hier nicht zu lange geht, höre ich an der Stelle auf, aber da gibt es so viele unglaublich coole Dinge, die dort abgehen werden. Und da darfst du nicht fehlen. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, das ganze Team würde sich wahnsinnig freuen, wenn du dir jetzt dein Ticket sicherst und wir dich am 27. und 28. April in Wiesbaden in der modernsten Veranstaltungslocation Deutschlands, erst vor kurzem aufgemacht, dem Rhein-Main-Kongress-Center, begrüßen dürfen. Also, Freunde der Sonne, ich freue mich auf jeden Einzelnen. Bis dahin viel Spaß beim Hören der Podcast-Folgen. Und ja, was sagt man da zum Abschluss? Wahrscheinlich irgendwie hau rein oder so. Ich wünsche euch was. Bis bald. Euer Robin. Ciao, ciao.
Welcome to the Entrepreneur University Podcast. Come and listen to the stuff of what great personalities are made of. Learn from the biggest and best entrepreneurs, experts, and visionaries of our time. Greatness is not this wonderful, esoteric, God-given feature that only a special few of us will ever take. Is something that truly exists in all of us. So are you ready to become the best person you can be?
So, wir sind immer noch in Hamburg und neben mir sitzt jemand, den ich sehr, sehr gut kenne. Nicht persönlich, aber natürlich durch meine eigene Vergangenheit und die meisten von euch wahrscheinlich auch Ex-Bundesligaspieler. Marcel Janssen im Hintergrund sieht man auch schon ein paar Szenen aus seiner Profikarriere. Er war tätig für Gladbach, für Bayern München, für den HSV. Und sogar für die deutsche Nationalmannschaft, 45 Einsätze hat er da gehabt. Und das Ende seiner Profikarriere mit nur in Anführungszeichen 29 Jahren war medial sehr präsent. Und nicht, weil er irgendwie schwer verletzt war, sondern dass er sich einfach auch mit anderen Themen intensiver beschäftigen wollen würde. Das war, glaube ich, das hauptausschlägende Thema. Kannst du gleich gerne noch was zu sagen. War dann Gründer und CEO von PQ. Hat heute eine Beteiligungsgesellschaft und ganz, ganz viele andere Unternehmen, über die wir gleich sprechen möchten. Und ja, für mich persönlich ist es natürlich ein besonderes Interview, weil ich eine ähnliche Story habe, bei weitem nicht so erfolgreich im Fußball gewesen wie Marcel, aber auch dem Profifußball den Rücken gekehrt, auch nicht aus Verletzungsgründen, sondern weil es einfach eine innere Sache war. Deswegen interessiert mich auch das Thema, über das du wahrscheinlich schon hundertmal gesprochen hast, aber das möchte ich heute auch mit dir ausdiskutieren. Und bevor wir das machen, vielleicht kannst du noch ein bisschen was zu deiner Origin Story sagen. Also wie hat das Thema Fußball für dich angefangen? Wann ging es da los? Und nimm uns dann bis vielleicht so in die letzten Szenen und den heutigen Alltag von dir mit.
Ja, sehr gerne. Moin Moin erstmal, wie ich jetzt seit 11 Jahren schon verinnerlicht habe und es auch nicht mehr ablegen kann, selbst nicht im Rheinland. Ich habe mit, laut meiner Eltern, seitdem ich meine Beine bewegen konnte, das Kinderzimmer sehr stark in Anspruch genommen, also mit den Bällen. Ja. Es gab dann immer Ärger. Daran kann ich mich gar nicht mehr so richtig daran erinnern, dass ich da alles zusammengeschossen habe. Bin dann deshalb auch sehr früh, weil meine Eltern mich dann raushaben wollten, aus dem Zimmer in den Verein gekommen, mit 4 Jahren im Fußballverein gespielt, beim SV Lürre, SV Mönchengladbach, unser Dorfverein, da wo ich auch herkomme und geboren bin. Und da habe ich dann in der Jugend gespielt. Bin dann schon relativ früh zu Borussia Mönchengladbach gegangen, hatte den Grund, dass unsere eigene Mannschaft eben aufgrund von Umzug und Wechsel stark auseinandergefallen ist und ich sehr, sehr ehrgeizig war und dann natürlich nicht mehr so zufrieden war, weil ich unbedingt gewinnen wollte und wollte mich verbessern.
Was war das für eine Jugend?
Das war schon E-Jugend. Okay. Und meine Eltern hatten aber das Angebot vom Borussia schon viel, viel früher gehabt. Aber da wir eine gute Mannschaft hatten, haben gesagt, der bleibt mal schön hier. Es gibt auch eine lustige Anekdote zu, dass wir mit unserem SV Lürre im Halbfinale gegen die Einsermannschaft von Gladbach auch 5-0 gewonnen haben. Okay. Also ich habe alle 5 Tore gemacht und von daher wusste ich dann auch, warum die mich haben wollten. Und aber da wir besser waren, gab es gar keinen Grund. Nur dann ist, wie gesagt, sind zwei entscheidende Spieler sind ganz rausgezogen, also aus weit weg von Mönchengladbach, und ein, zwei sind gewechselt. Und dann haben meine Eltern mir tatsächlich, obwohl ich so jung war, gesagt, pass auf, Borussia Mönchengladbach würde dich haben wollen, du kannst dann Probetraining machen. Mhm. Habe ich gesagt, ja klar, geil. Bin ja dort aufgewachsen und war auch schon das eine oder andere Mal im Stadion gewesen. Ja, dann habe ich dort ein Probetraining gemacht und habe gemerkt, auch da sind die Kinder ganz normal, so wie überall, die Eltern vielleicht nicht, aber das war mir egal, weil die ja schon immer mehr da rein interpretieren in sowas. Und bin dann dort von der E-Jugend an meinen Weg gegangen, bis einschließlich nicht nur zum Profi, sondern eben auch noch zum Nationalspieler. Bin dann, ich mache es jetzt ganz kurz, bin dann halt, wie gesagt, 2006, wir im eigenen Land, Historie Borussia Mönchengladbach, Profijahre ungefähr 2,5, glaube ich, waren es bei Borussia Mönchengladbach, dann zu Bayern München gewechselt, nachdem wir leider sportlich mit Gladbach nicht gut waren. Ich aber zum Glück performen konnte, so dass ich meinen Marktwert irgendwie halten konnte und mich weiterentwickeln konnte als junger Nationalspieler. Bin dann zu Bayern gegangen, war dort ungefähr so 1,5 Jahre, vor allen Dingen das erste Jahr unter Ottmar Hitzfeld. Sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das war auch der Hauptgrund, warum ich zu Bayern gegangen bin. Das war Ottmar Hitzfeld. Okay. Habe 35 Pflichtspiele über 90 Minuten gemacht. Und war sozusagen laut meines Vertrages und Verhandlungen auch absoluter Stammspieler. Er hatte eine längere Verletzung, sonst habe ich alles gespielt eigentlich im ersten Jahr. Dann gab es einen Wechsel im Verein selber. Jürgen Klinsmann wurde Trainer. Ich bin dann gewechselt zum HSV, relativ kurz vor Schluss, obwohl ich einen langen Vertrag hatte bei Bayern, weil zu dem Zeitpunkt die Wertschätzung nicht so da war, was auch okay ist. Es ist ja auch Mannschaftssport, jeder Trainer oder hat dann auch so andere Vorstellungen. Und der HSV wollte unbedingt, und da ich jemand bin, der Wertschätzung lebt und eigentlich auch eine Identifikation aufbauen muss und will, wie ähnlich wie bei Gladbach, zumindest in der Jugend und auch in den ersten Jahren als Profi, wusste ich, dass es bei Bayern vielleicht schwierig wird, weil Klinsmann 5 Jahre Vertrag hat und wir da nicht so klar kamen, gar nicht menschlich, sondern inhaltlich. Gut, dass die Historie bei Klinsmann dann so kurz ist bei Bayern, wusste keiner. Daran habe ich aber gar nicht groß getrauert, denn ich bin zum HSV gekommen und das war meine beste Entscheidung, denn warum? Ja, erstmal sportlich, die ersten beiden Jahre waren sehr, sehr erfolgreich, also wir haben Halbfinals gespielt, wir haben um die internationalen Plätze mitgekämpft, ich war weiter Nationalspieler, für mich hat sich nicht viel geändert, außer dass ich in eine richtig geile Stadt gekommen bin, einen großen Traditionsverein, und die ersten zwei Jahre auch sportlich richtig, richtig viel Spaß gehabt und auch Erfahrung gesammelt und auch weiterentwickelt auch als Spieler, als Mensch, aber was das unterstrichen hat, warum ich das so sage, weil natürlich, wir wissen selber, die anderen Jahre waren dann sportlich für den Verein, für mich selber gar nicht, aber für den Verein ja, nicht so einfach, sagen wir es mal so. Aber in Hamburg konnte ich mich als Mensch, wie ich ticke, wie ich bin, komplett ausleben. Das heißt, ich bin ein Mensch, der sehr an anderen Menschen interessiert ist, die irgendwas aufgebaut haben, die Arbeitsplätze geschafft haben, die sehr ehrgeizig sind, trotzdem sehr bodenständig sind, und all das findet man in Hamburg, das Hanseatische, dieses Unaufgeregte, im Fußball jetzt weniger, dafür sorgen wir wieder, dass das auch irgendwann mal dahin kommt. Wir sind da, glaube ich, auf einem ordentlichen Weg, aber insgesamt hat mich die Stadt, der Verein, die Fan und diese authentische Liebe auch zu dem Verein, gerade in schwierigen Zeiten, also im Erfolg ist es immer einfach, aber in ganz, ganz schwierigen Zeiten hat mich so geflasht, dass ich dann im Verhältnis dann zu anderen Vereinen 7 Jahre hier gespielt habe und das auch in meiner prägendsten Zeit eigentlich so vom Alter her, vor allen Dingen mit diesen ganzen Herausforderungen und schwierigen Zeiten, die da auf einen Spieler, damals auch noch jung, zukam, und trotz des auch teilweise allgemeinen Misserfolges, den wir hatten als Verein, trotzdem diese Verbundenheit und diese Liebe genauso gespielt habe wie die Fans und nicht weg wollte. Und ich hatte die Möglichkeit, mich stark zu verbessern in der einen oder anderen Situation, als ein Vertrag mal auslief oder nicht mehr so lange lief, habe ich mich immer abgelehnt. Ich wollte unbedingt beim HSV bleiben und dort auch meine Karriere eigentlich beenden, weil ich diese Emotion aufgebaut habe, ähnlich wie bei Gladbach damals, weil ich da geboren bin, so hatte ich es beim HSV und ich wusste, ich schaffe das in einem anderen Verein nicht mehr. Dann kam das, was du eben angesprochen hast, ich denke mal, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ja, und jetzt 33 Jahre alt, seit ungefähr 3,5-4 Jahren raus aus dem Fußballgeschäft, und habe aber während der Zeit eben schon verschiedenste Unternehmen mitgegründet, viele Dinge ausprobiert und sind im Sport-Lifestyle-Gesundheitswesen, sind so die Schwerpunkte.
Sehr gut. Eine spannende Story. Ich habe es vorhin im Smalltalk auch schon gesagt, Respekt auch für die Entscheidung, das zu machen. Das zeugt für mich von wahrer Größe, auch eine Entscheidung zu treffen, die die Gesellschaft erstmal vielleicht nicht so alle verstehen können. Ist ja immer so eine Sache. Wie lange hat dich dieser Entscheidungsprozess innerlich schon beschäftigt? War das von jetzt auf gleich und du hast gesagt, okay, ich finde keinen Verein mehr, mit dem ich mich jetzt so identifizieren kann wie mit dem HSV beispielsweise? Oder war das ein längerer Prozess tatsächlich?
Ja, die Frage ist gut, weil die habe ich auch oft gestellt bekommen und ich habe sie eigentlich immer beantwortet, aber jetzt habe ich auch noch viel mehr Abstand, deshalb sind da nochmal Erkenntnisse in der Verarbeitung, ne? weil ich denke so, gerade als egal ob jetzt als Fußballprofi oder als Mensch, wo man als junger Mensch so viel erlebt, was eigentlich gar nicht normal ist und nicht auch wirklich real ist jetzt im Verhältnis, hängst du immer hinterher mit der Verarbeitung auch von vielen Themen. Deshalb würde ich sagen, es war auf jeden Fall keine Ad-hoc-Entscheidung. Ich habe immer, glaube ich, so gesagt und so war es auch, dass es so sehr präsent war, was ich schon sehr wusste, dass es so ein halbes Jahr war. Das hat den ganz einfachen Grund, dass wenn du weißt, dass du im letzten Vertragsjahr bist und dann ablösefrei bist, wofür ja viele immer träumen und auch spielen, dass sie dann ablösefrei wechseln können, am besten noch als mit einer guten Vita. Das war ja bei mir gegeben. Und natürlich dann ab Dezember die ersten Anfragen schon kommen. Ne, so nach dem Motto, will der Verein vielleicht noch Ablöse erzielen, wollen Vereine schon im Winter was machen, weil im Sommer ist er doch eh ablösefrei, also da fängt es dann halt an. Ja. Da ich eh nicht so der Freund von, das kann mal gut gehen, aber insgesamt nicht so der Freund von Wechseln im Winter bin, war der Sommer dann eher das Fokus, deshalb kamen dort schon die ersten Gedanken, dass ich mir immer so, was will ich denn eigentlich, aber ganz konkret wurde es noch nicht, deshalb sage ich so, der Prozess war so ungefähr ein halbes Jahr, okay. Dann wurde es natürlich deutlich konkreter, so Februar, März, Richtung Sommer hin, so, was will ich eigentlich, wer bin ich, wo will ich hin, was gibt es denn alles und so. Jetzt im Nachgang, nochmal 3,5-4 Jahre später, kann ich dazu sagen, dass es immer noch so ist, dass es ungefähr so dieses halbe Jahr war, wo mich das sehr beschäftigt hat, logisch aufgrund der Timeline einfach, aber eigentlich das schon meine ganze Karriere über mitlief, diese Gedanken, weil sonst hätte ich ja nicht mit 22 meine erste kleine GmbH gegründet, ja, oder ich bin jemand, der sehr gut aus der Vogelperspektive auch sich selber, aber auch eben alles drumherum auch beobachtet. Nicht kritisch, sondern sehr interessiert. Und da sind für mich viele Erkenntnisse gekommen, die nicht in meine DNA, in meine Erziehung, in meinen Glaubenssätze passen, die ich in dem Fußballgeschäft gesehen habe, was ich gar nicht schlimm finde. Ich bin ihm sehr dankbar. Ich habe mich da auch sehr wohl gefühlt. Und es hat mich auch nicht erdrückt. Ja? Ich konnte da schon mit umgehen. Aber die am Ende, wo ich gesagt habe, mal gucken, aber ich muss schnell auch andere Dinge lernen, für die ich brenne, ja. Weil mich jetzt hier irgendwie nur mein ganzes Leben lang über Fußball unterhalten zu müssen, das ist jetzt auch nicht meins, weil was ist, wenn der Trainer keinen Bock mehr auf dich hat, wenn die Leistung nicht mehr stimmt, wenn dir morgen einer reingrätscht und das Kreuzband durchhast und nie wieder zurückkommst, du musst danach ja irgendwie ein neuer Mensch werden mit neuen Werten. Ja. Und das Hauptthema, wie ich es versuche zu erklären, weil zu Recht ja auch die Verwunderung dann groß war, jetzt nicht der kritische Inhalt von Rudi Völler, der war Schwachsinn, weil er sich nicht mit der Sache befasst hat, hat mehr agiert wie man ihn halt kennt, sagen wir mal so. Deshalb bin ich ihm auch gar nicht böse, ich mag ihn auch sehr gerne. Das Thema ist auch durch und ist auch geklärt. Er hat ja auch dann, glaube ich, sehr schnell von, nicht mal von mir, sondern vom allgemeinen Medienecho dann auch gemerkt, dass das nicht so ganz so gut war. Darum geht es aber jetzt gar nicht. Mir geht es darum, dass die Verwunderung bei den Leuten insgesamt groß ist und sagen, oh, wie kommt das denn? Oder dass das immer noch so präsent ist. Das verstehe ich ja, weil es ja auch sehr untypisch ist. Ich glaube, ihr kennt doch die Menschen. Ist ja egal, ob ein Mensch schon erfolgreich ist oder gut lebt oder gute, ordentliche Verträge hat und dann kommt jemand gefühlt ablösefrei und legt dir ganz viele große Netto-Geldbeträge auf den Tisch, weil wir reden ja auch von einem Auslandwechsel, dann springen halt auch normal immer alle drauf und sagen, ja, dann kann ich immer noch in 3 Jahren mein Unternehmer sein machen und in irgendwie 30 Sachen investieren, weil dann habe ich es ja, dann habe ich ja noch mehr. Also ich hätte ja einen Großteil meiner Karriere hätte ich in 3 Jahren verdienen können. Darum ging es mir aber nicht. Aber die Verwunderung, die ich glaube, die unterbewusst mehr ist, da habe ich mir auch versucht, drüber nachzudenken. Warum habe ich das eigentlich gemacht? Und für mich bin ich auf den Punkt gekommen, dass, und da rede ich nicht nur über Fußballer, es gibt auch ganz viele andere tolle Sportarten, sondern ich rede über Leistungssport. Ein Leistungssportler hat in seiner DNA, in seinem Charakter ganz bestimmte Merkmale, die du haben musst, um sowas Verrücktes machen zu können. Ja, ob du dann jetzt jeden Morgen aufstehst und Fußball spielst und im Pulsbereich von 180 bist und Zweikämpfe führst, weil du irgendwie mal Profi werden willst oder Nationalspieler oder was man für Träume halt auch hat, so haben ja andere Leistungssportler genauso Träume und Ziele, für die sie unglaublich viel arbeiten, das nicht gesund ist auch, muss man auch sagen, Leistungssport, Leute, lasst es sein, glaubt mir, aber es ist eine Passion, man verschreibt sich dem komplett im Leistungssport. Und was sind diese Merkmale, diese Charakterzüge, die ein Leistungssportler haben muss? Ein Leistungssportler liebt es, sich zu challengen. Er will das nächste Level erreichen. Er will wissen, warum er gerade gescheitert ist. Ja, und will das im nächsten Spiel wieder besser machen. Oder im nächsten Wettkampf. Oder er will das Feedback haben. Man macht das ja auch, weil man Feedback bekommt. Ey, heute gut gespielt. Geil, weiter so. Oder das war nicht gut. Das braucht ein Leistungssportler. Dafür lebt der. Egal in welcher Sportart. Und wenn man das jetzt mal überträgt, dass du, wenn du Glück hast, der Durchschnitts-Bundesliga-Profi, nur dass ihr das auch mal wisst, ist 2 bis 3 Jahre. Mhm. Ja? Wenn man dann aber die Privilegierten sieht, die entweder, ich denke auch großen Ehrgeiz, Glück braucht man alle, vor allen Dingen gesund zu sein, die es dann über einen Zeitraum schaffen von 5, 10 Jahren, ja, alles was darüber hinaus ist, ist eh Wahnsinn, die das schaffen, sind ja trotzdem Menschen, die irgendwann irgendwas zwischen 30 und 35 dann sind. Und wenn du jetzt diese Merkmale, die ich gerade beschrieben hast, nimmst und weißt, du kannst aber ja kein Fußball mehr spielen, weil halt dein Körper irgendwann sagt, hier ist Schluss, dann bist du ein junger Mensch mit 30, 35, bist von der Seifenblase Fußballgeschäft und von deinem Umfeld, nicht alle, aber die meisten, komplett, ja, wie soll ich sagen, als Löwenbaby mit Flasche aufgezogen worden und sollst dann ins normale Leben gehen. Unabhängig vom wirtschaftlich ist überhaupt nicht das Problem, warum alle in ein Loch stürzen. Das wird nachher immer als Grund gesehen. Aber die Frage ist ja, warum dann Menschen Geld verlieren? Weil sie zocken gehen, weil sie Alternativ-Adrenalinschübe suchen im Casino oder Kompensation der Frustration des neuen Lebens mit Alkohol kompensieren. Ja? Oder gar nichts von beiden, sondern einfach nur unglücklich sind, weil die sagen, scheiße, jetzt habe ich mein ganzes Leben lang nur über Fußball nachgedacht. Stehe morgens auf, ich weiß gar nicht wofür. Ich rede immer nur über mein Tor, was ich irgendwann mal in dem und dem Spiel gemacht habe oder die Grätsche oder der Elfmeter oder was auch immer. Wer bin ich denn heute eigentlich? Und ich glaube, diesen Ansporn im neuen Leben zu haben, wofür stehe ich morgens auf, wofür brennt mein Herz, wofür brennt meine Seele, was ist das Feedback in meinem Tagesgeschäft von Menschen um mich herum? Ey, gut gemacht, das war scheiße, müssen wir verbessern. All diese Merkmale, die du brauchst, weil du bist ja nur, weil du 35 bist, immer noch die DNA-Leistungssportler. Und das ist nicht mehr kompatibel bei vielen, weil sie sich leider entweder selber zu wenig Gedanken gemacht haben über das Leben danach oder bewusst vom Umfeld dazu geformt und gestrickt worden, bloß gar nicht so viel zu wissen, weil Menschen, die zu wenig wissen und zu wenig Aufklärung haben, da geht es nicht nur um Bildung, sondern um Aufklärung, die kannst du anders kontrollieren und steuern. Die sind natürlich auch einfacher, mit denen Geschäfte zu machen oder an denen zu verdienen. Nur, irgendwann kommt halt der Tag, ja, und dann weiß man nicht mal, wie eine Waschmaschine angeht, dann weiß man nicht mal, wie man sich einen Tag strukturiert, dann weiß man nicht, wie man vielleicht sich motiviert für etwas und versucht dann ganz viele Sachen und dann fallen viele in ein tiefes Loch, was ich total verstehen kann. Und abschließend zu dem Thema möchte ich nicht sagen, weil die ja alle blöd sind, das sind ja blöde Fußballer. Wenn ich das immer höre, es sind Menschen, jetzt stell dir mal vor, mit 18 Jahren, ja, gehst du in ein fremdes Land, ja, weißt nichts bis 18, hast keine Lebenserfahrung, gar nichts. Was wusste ich mit 18 vom Leben? Gar nichts. Ja, außer, dass ich ordentlich erzogen wurde mit normalen Dingen des Lebens, aus einer Arbeiterfamilie kommend, unterer Mittelstand. Ja, das hat mir schon viel mitgegeben fürs Leben. Und ein paar Werte, die ich bekommen habe, die entscheidend waren. Aber du weißt doch nichts. Und nur weil du dann Millionen verdienst, wenn du Glück hast, ja, irgendwann mit 20, 25, weißt du ja nicht mehr und bist ja nicht intelligenter und reifer, nur weil du das Geld verdienst. So, und wenn du dann Leute um dich herum hast, die dich nicht prägen und entwickeln, auf dem Boden halten, dich reflektieren, dann bleibst du halt auf dem Level. Und das Problem ist, dass viele erfolgreiche Menschen, nicht nur Fußballer, meinen halt, weil sie dort Erfolg haben, wissen sie, wie das alles läuft in der Welt. Und so ist es zum Glück nicht. Und die Welt da draußen hat nicht auf Fußballer gewartet, die aufhören mit ihrer Karriere. Und ob das Konto bei 1.000 Euro ist oder bei 100 Millionen, das interessiert die Menschen da draußen relativ wenig. Also die Menschen, die dich weiterbringen im Leben und die du brauchst, um selber weiterzukommen, ja, interessiert das nicht.
Ja. Aber ich fühle dich voll. Also ich kann genau verstehen, was du sagst und halte auch genau deshalb so diese pure Identifikation mit etwas als echt was Gefährliches. Also das hast du ja angesprochen, wer bist du, wenn du nicht mehr Fußball spielst? Und ich glaube, dass das echt gefährlich und diesen diese pure Identifikation mit Fußball, und man ist ja als Mensch nicht nur Fußballer, ist echt gefährlich. Und ich glaube, das ist der Grund, warum auch viele in so ein Loch stürzen. Du hast gesagt, mit 22 schon irgendwie unternehmerisch tätig gewesen. Wollte dich gerade fragen, so, was ist dein familiärer Background eigentlich? Hast du Unternehmerfamilie im Rücken gehabt oder so? Was war ausschlaggebend, dass du das Thema Unternehmertum für dich entdeckt hast, so früh auch schon?
Ja, das hat viele spannende Aspekte gehabt, wo ich auch drüber schon. Ich habe also keinen klassischen unternehmerischen Background in der Familie, überhaupt nicht. Ich hatte mit 21 ein Büro, wo ich nicht mal wusste, warum ich überhaupt ein Büro habe. Aber ich war schon immer, auch in der Schule, ich war immer jemand, der gerne Sachen verknüpft hat, der über vieles so nicht jetzt im Negativen nachgedacht hat, weil man nachdenklich ist, sondern gerne visualisiert hat, wie man verschiedene gute Dinge miteinander verknüpfen kann. Hat mir immer schon Spaß gemacht, damit am Ende aus einer Vision man es schafft, dass es zum Anfassen wird. Und das hatte ich irgendwo in mir, und die Entscheidung dieses frühen, ich will jetzt was Eigenes machen, rührte aus dem Druck, zum Glück in dem Fall, der mich dazu gezwungen hat, wieder Entscheidungen zu treffen, nämlich des Fußballgeschäftes. Und ich hatte das große Glück, dass mein Spielerberater, der wie mein zweiter Papa war zum Glück, Gerd van Bruch, schöne Grüße, beste Mann ever, der hat eine totale Kompetenz in Sachen Fußball, in Sachen Verträge für Fußballprofis, ja, also das heißt, ist ein Top-Spielerberater, der hat Sozialkompetenz, der hat Erfahrung gehabt, der hat alles, ich muss sagen, Marcel, mit einem habe ich nichts am Hut, so Marketing und Vermarktung und so ein Kram. Da rufen mich jetzt am Tag immer irgendwelche Leute an, und die großen Agenturen alle, weil dann Nationalspieler, Bayern München und. Bitte treffe ich mal mit denen. Ich habe da keine Lust drauf, ich bleibe bei meinen Leisten. So. Da habe ich aber schon zu ihm gesagt, okay, verstehe ich, Gerd, danke erstmal für die Offenheit. Aber auch wenn du sagst, du hast keine Ahnung, aber du hast mir doch trotzdem, wir haben doch eine Breitling-Kooperation, wir haben Nutella, wir haben Ceva, was weiß ich, was ich noch alles gemacht habe. Also so schlecht war das jetzt auch nicht. Ja, sagt er, gut, die haben bei mir angerufen, und dann haben wir halt einen Vertrag gemacht. Ich sage, ja, sag, warum soll ich denn wechseln? Sagt der Marcel, hör dir das bitte mal an, damit du mir nicht irgendwann vorwirfst, dass ich dich nicht da, die anderen machen das auch mit so Agenturen, da musst du halt deine Persönlichkeitsrechte abgeben. Und ich so, okay, ja, aber ich muss das ja nicht machen, nur weil die anderen das machen. Ja, hör dir das an. Habe ich gesagt, gut, hör ich mir an. Da gab es auch von mir noch keine eigene kleine GmbH oder sonst was. Sondern dann bin ich halt, war ich auch in Berlin und in vielen anderen Städten in Deutschland, wo diese Agenturen, die halt Persönlichkeitsrechte übernehmen, um halt das ganze Thema Vermarktung von A bis Z durchzuziehen, zu planen, zu strukturieren, und eben musste ich dann halt unterschreiben, und die halt daraus halt noch weiteres Geld ziehen wollen. Was ja auch prinzipiell legitim ist und ja auch viele machen und ja auch nicht schlecht sein muss. Ich habe mir das dann auch angehört, und wie man weiß, war ich ja zum größten Teil ein offensiver Linksverteidiger. Und bin dann in mein erstes Meeting gekommen, das werde ich nicht vergessen. Da war ich halt so 20 oder so, oder 21. Dann haben die halt auch, es war auch so ein Konferenzraum, ja, in Berlin, sehr, sehr hochwertig. Da waren da irgendwie drei Leute mit Anzug. Und dann haben die dann so einen riesen Flipchart gehabt mit sämtlichen Marktanalysen über Marcel Jansen. Wer ist Marcel Jansen? Für was steht er? Was ist die Zielgruppe? Welche Partner wären die richtigen? Also Werbepartner. Und dann haben die da präsentiert und Vollgas gegeben. Das war auch sehr professionell, das muss ich schon sagen. Ja, als Beispiel, um Beispiel zu nennen, Marcel, und du passt zu der Marke. Da haben die übrigens recht gehabt. Smart, ja, ich war nämlich Smart seit gefühlt schon Ewigkeiten. Ja, oder auch Mercedes und auch Kellogg's und auch das und auch da. Und das passt zu dir und das ist so bodenständig und das ist so und so und so und so und so. Ich dachte, ja, verstehe ich jetzt prinzipiell. Aber auch irgendwie nicht. Man sagt erstmal, wie, warum? Ja, da kriegen wir 50.000, da 100.000, da das. Ich sage, ja, aber ich habe ja aktuell jetzt auch nicht so viel Zeit. Ja, ich bin halt Nationalspieler und spiele bei Bayern München. Wann soll ich das denn alles machen? Ja, Weihnachten habt ihr auch immer eine Pause und auch im Sommer und auch mal zwischendurch, das ist doch immer möglich. Da müssen wir das halt schnell takten und so. Sag ich, okay. Ich sage, aber ich habe doch jetzt auch schon, ich bin bei Nutella gewesen, ich habe irgendwie Ceva gemacht, ich habe einen Deal gehabt mit einer Uhrenmarke. Das ging mal über Gerd jetzt. Also was ist jetzt mein Vor- und Nachteil? Ja, das kann man noch viel größer, kann man noch viel mehr Geld verdienen. Ich sage, ja, aber was muss ich denn, dann können wir doch, dann legt doch los, und wenn ihr was habt, ruft ihr mich einfach an. Ja, nee, wir müssen schon einen Vertrag schließen. Ich sage, ja, was denn für ein Vertrag? Ja, du musst uns deine, dass wir im Auftrag für dich und deine Rechte, das heißt, okay, ich unterschreibe euch das, dann dürft ihr loslaufen und ich kann trotzdem noch, wenn ich mal Ideen habe, auch machen. Nein, nein, das muss ja schon ein Konzept sein, da muss ich das schon mit uns absprechen. Wie mit euch absprechen? Das ist doch meine Persönlichkeitsrechte. Ja, aber weil sonst wird das nichts halbes, das machen wir nicht. Entweder, und auch wahrscheinlich andere nicht, entweder wir machen das, natürlich kannst du mit uns vieles machen, wir sind ja nicht so und schreiben dir alles vor. So, okay, das finde ich jetzt erstmal nicht so gut. Ja, und dann haben sie mir das erklärt und ich wurde immer so, dass ich sage, ich verstehe das, das war auch, hört sich immer so ein bisschen lustig an, nicht so ein bisschen ins Lächerliche ziehe. Es war sehr professionell, es war sehr vernünftig, aber es war für mich gar keine Option. Ich habe es ihnen auch erklärt, ich habe denen dann am Ende gesagt, passt auf, ich will euch gar nicht eure Zeit stehlen. Ich weiß, dass da noch ein Riesenpotenzial liegt, auch wirtschaftlich, das weiß ich. Ich weiß ja bei meinen Kollegen, die Nationalspieler sind und so, dass man da noch viel mehr machen kann. Ich möchte mich selber ausprobieren mit meiner Marke, mit meinem Menschsein, indem ich einfach so bin, wie ich bin und auftrete mit meinen Fehlern, die ich vielleicht machen werde, hoffentlich weniger, und selber vielleicht Sachen machen möchte und ich möchte mir die Freiheit behalten. Ja, aber so und so, ich sage, ich kann euch was anbieten, ihr habt mir was angeboten, ich biete euch was an. Wenn ihr die Premium-Marken, also von den Firmen, die große Milliardenumsätze machen, da was dabei ist, ja, dann ruft mich an, dann kriegt ihr 20% von dem Deal und dann machen wir das. Das habe ich aus Spaß gesagt, dann kam, aber ernst gesagt, ja, aber Spaß gemeint. Und dann kam direkt, und darauf wollte ich, habe provoziert, und dann kam auf die Antwort, ja, aber so einfach ist das ja nicht, genau deshalb brauchst du uns ja, weil du bist ja auch kein Michael Ballack und kein Lukas Podolski. Ich sage, seht ihr? Jetzt habt ihr das verstanden. Ich möchte im Winter auch mal Weihnachten bei meinen Eltern sitzen und nicht 3 Tage in Südafrika drehen. Ich möchte im Sommer mit meinem Papa mal grillen oder mal in Urlaub fahren. Ich habe nur die 3 Wochen. Und was will ich mit dem Geld jetzt? Das interessiert mich nicht. Ich verdiene genug. Und eben, weil ich kein Michael Ballack bin, ich bin kein Stürmer, der jedes Wochenende irgendwie in der Zeitung steht, weil er 3 Tore schießt, kann auch mal in die Stadt gehen, ohne dass mich 100.000 Leute ansprechen. Das ist doch wunderbar. Ja? Und wenn er die Großen bringt, dann können wir gerne reden. Wenn nicht, sage ich, dann habt ihr für mich keinen Mehrwert. Dann bleibe ich jetzt da, wo ich bin. Und das war dann auch okay. Und somit bin ich dann da rausgegangen, habe so viele Eindrücke mitbekommen, bin denen auch allen sehr dankbar, weil das wirklich gut war. Das hat mich dazu gebracht, über mich selber nachzudenken, ja, und was ich will, weil ich wusste, was ich nicht will. Aber das hieß ja noch nicht, dass ich wusste, was ich will. Und irgendwann kamen dann die ersten kreativen Gedanken, dass ich halt eigene Sachen, die ein bisschen weg von der Person Marcel Janssen gehen, sondern vielmehr in der kreativen Findungsphase.
Ja, cool. Also was so ein richtiges Aha-Erlebnis und game-changing Moment war für dich?
Ja, den Moment, der aber, na, wie nennt man es dann, der Moment, der war ein bisschen länger, aber den gab es. Ich bin ja von Gladbach zu Bayern München gewechselt mit einem sehr, sehr großen Vertrag auch, über, ich glaube, 4 oder 5 Jahre sogar. Und habe mich dann so nach, ich weiß nicht, 6, 7 Monaten das schwer verletzt. Aber so verletzt, dass ich wusste, ich bin in 3 Monaten wieder auf dem Platz. Und war mir da auch sicher, dass ich das Niveau auch schnell wieder hinkriege. Aber durch die Verletzung hatte ich Zeit. Weil es war eine Verletzung, in der in den ersten Wochen nicht viel gemacht werden konnte. Das heißt, ich hatte Zeit, die ich nie hatte in den letzten Jahren. Ja. Nach einer WM im eigenen Land, auf dem Weg Profi zu werden, bist du nur irgendwo am Trainieren, nur irgendwo, dann hast du noch Schule, das ist das. Da gab es nie den Moment, mal zur Ruhe zu kommen. Dann kam die Verletzung, dann kam München, wenig Freunde natürlich, da bin ich ja gerade erst hingekommen und war dann sozusagen bei mir zu Hause, in meinem Haus da außerhalb, in Aying war das, und saß dann halt dort in diesem vorhandenen Büro, was vorher da war, das ist das, was ich meinte, wo ich gar nicht wusste, warum es da ist, und saß dort, habe aus dem Fenster geguckt, gelacht, cool, ich sitze im Büro, warum eigentlich? Eigentlich ganz cool. Das war das Erste. Das Zweite war, dass ich angefangen habe zu verarbeiten, was die letzten Jahre passiert ist, und mir viele Fragen gestellt habe, was ich eben schon mal angerissen habe. So, jetzt bin ich verletzt, klar, in 3 Monaten spiele ich, bin sowieso der Vertrag, wenn jetzt nicht, ich glaube ja, bin ja nicht so ein Worst-Case-Szenario-Typ, weil dann kommt der auch irgendwann, habe nur gesagt, ich bin bald wieder auf dem Platz, das kriege ich hin, habe 4 Jahre, ist alles gut, finanziell bin ich abgesichert, aber war es das denn jetzt eigentlich so? Jugend bei Gladbach gespielt, Profi bei Gladbach geworden, zu Bayern München gegangen, bei Gladbach schon Nationalspieler, wir haben im eigenen Land gegen Cristiano gespielt, jetzt bei Bayern, das war alles in 2,5, 3 Jahren, so, wer bin ich denn jetzt, das war es jetzt, und was ist denn, ich bin noch voll jung, was mache ich denn in 10 Jahren, was in 15 Jahren, da fing das an, was ist, wenn morgen oder irgendwann nach den 4 Jahren, wenn der Vertrag halt ausläuft, der Trainer keinen Bock mehr hat, ich schwer verletzt bin, ich selber keinen Bock mehr habe auf Fußball, wer bin ich dann, was mache ich dann? Und für was stehe ich eigentlich? Und was wäre jetzt, wenn ich gar nicht Profi geworden wäre? Jetzt bin ich ja auch nicht mehr 18, wo man noch sagen kann, ach, hast noch Zeit, jetzt bin ich 21. Was hätte ich denn jetzt studiert oder wo hätte ich jetzt einfach gearbeitet? Mhm. Ne? Und dann kamen diese Fragen und dahin fing das auf einmal an zu brodeln, ohne Ende, plus der Erkenntnis dieses, ich lasse mich nicht vermarkten, ich mache eher selber irgendwelche Dinge und probiere mich aus. Ich habe ja den finanziellen Background jetzt auch ausprobieren zu können. Und dann sprudelte das und dann fing das an, dass ich mich mit ganz vielen Dingen neben dem Fußball eben beschäftigt und interessiert dafür habe und dann eben Visionen hatte, die ich versucht habe, dann in die Realität umzusetzen. Im Kleinen fing das an. Und das hat immer so viel Spaß gemacht, dass es immer größer wurde.
Ja. Ja. Immer größer heißt heute eine Beteiligungsgesellschaft, sag mal so 2 Hidden Champions, wo du sagst, das sind 2 Startups, die gerne Werbung machen für, wo du sagst, auf die baue ich, da merke ich, da ist ein geiles Gründerteam dahinter, pipapo, das hat alles, was es braucht, um wirklich durch die Decke zu gehen.
Genau, das hat Riesenpotenzial. Das ist immer der Schwerpunkt Sport, Lifestyle, Gesundheit, vor allem Gesundheit. Mhm. Es muss auch immer zu mir passen. Das sind, wenn ich jetzt 2 hervorheben muss, ist da, wo wir heute hier sitzen, ist Aesthetics, ja, Lifestyle-Sanitätshaus, wo, wie gesagt, alle Menschen hinkommen können und privilegiert wie Top-Sportler, Nationalspieler behandelt werden, auch die gleichen Produkte bekommen. Und jetzt kommt's, und das ist auch noch bezahlbar, weil die Kassen das ja unterstützen. Das ist sicherlich eins. Und dann natürlich.
Das ist auch selbst gegründet.
Das ist selbst gegründet, ja.
Brauchst du das?
Ja,
Nein. Also dir ist es egal, ob du als Gründer aktiv bist oder als Investor.
Ja, kommen wir jetzt zu einem zweiten, da wäre das nämlich noch nicht der Fall. Das ist Gym Junkie. Das ist ein Sport-Fashion-Label. Ja. Roberto ist heute da. Das ist nicht meine Idee gewesen. Auch da war ich zwar Mitgründer von Anfang an, aber ist ja vom Ursprung nicht aus meinem Kopf mit entstanden, sondern ich bin ja mit auf die Gedanken und die Vision der jungen Menschen, eines meiner besten Kumpels und seiner Kumpels, die mitgegründet haben, mit aufgesprungen und konnte mich dafür begeistern. Deshalb ist das nochmal ein Unterschied, aber auch da, tolles Gründerteam, seit jetzt über 3,5 Jahren. Insgesamt 2 länger, aber bis dann der Shop, bis es mal losging, so 3,5 Jahre mit ein Paket die Woche, wenn es gut lief, rausgeschickt, mittlerweile ein paar 100. Sensationell, super, das zu unterstützen. Und die ich noch kurz nur erwähnen möchte, weil sie noch, eins ist schon da, Isabella, glutenfreie Patisserie. Sensationell, also das Thema Ernährung ist ein zentrales Thema bei mir. Wir werden, wenn es gut läuft von den Gewerken, ihr wisst ja, Baustellen laufen meistens nie so, wie es sein soll, aber dann werden wir in der Europapassage ein Healthy Fast Food Konzept eröffnen, ein bisschen, ich sag mal so vom Lifestyle kalifornisch angehaucht, ja, so Street Food mäßig, mit Steffen Henser zusammen, einem anderen Investor. Das ist etwas, wo ich voll hinterstehe, genauso wie aber zu Gym Junkie und Aesthetics und Isabella, um als Beispiele zu nennen, das sind so im Moment die Hauptthemen. Warum? Und das ist viel entscheidender. Ich war in dem Moment, wo ich es geschafft habe, zusammen mit meinen Eltern, meinem Umfeld, es war ein ganz schwieriger Weg, ich habe ja nicht Glück gehabt und bin Profi geworden, weil der Trainer mich cool fand. Ich bin ja auch schon 5-mal runtergeschickt worden, bevor ich dann irgendwann mal dann wieder meine Chance bekommen habe. Das verstehen ja viele auch nicht, ne? Unter welchem Druck. Ja. Viele denken ja, klar bist du Unternehmer geworden, hast du super große Verträge gehabt, dann gründest du halt oder so. Ja, im zweiten Schritt vielleicht. Ja, selbst da bin ich kein Philipp Lahm und kann sagen, ich investiere jetzt mal irgendwie so ein bisschen und wenn das nicht funktioniert, ist auch egal. So dick ist mein Konto auch wieder nicht. Vielleicht, wenn ich nach China gegangen wäre. Das Privilegiertsein in dem Moment hat mich dazu gebracht, zu wissen, was ich bekomme als privilegierter Mensch, was alle anderen nicht bekommen. Nämlich das Thema Aufklärung und das Thema auf einem gewissen hohen Lifestyle auch was zu bekommen, damit das auch sich gut anfühlt und nicht irgendwie, oh, gesund war ja früher immer irgendwie uncool. Ja, oder Versorgung, habe ich ja noch nie von gehört. Ich dachte, sowas kriege ich gar nicht. Und das hat mir wehgetan, dass dann Freunde immer, die einladen, krass. Ja, wieso kriegst du denn sowas nicht? Ja, dann hat mir jemand gesagt, dann geh doch mal in Sanitätshaus und guck dir die an. Dann habe ich mir die angeguckt. Da konnte ich 3 Tage nicht schlafen. Dann habe ich gesagt, gut, dann muss ich halt selber eins gründen. Das kannst du ja nicht, das kannst du ja den Menschen nicht anbieten. Also wo kommen wir da hin? Ja, und das Gleiche ist mit der Ernährung. Was da für ein Scheiß da den Menschen untergejubelt wird und jeder dritte Deutsche übergewichtig ist, ja, da wundert man sich nicht. Ja klar, wenn du, früher habe ich gedacht, McDonald's ist ein Restaurant. Ja, und der Weihnachtsmann ist von Coca-Cola erschaffen worden. Also von daher habe ich dort eine Passion entwickelt, um einfach das, was ich habe, weiterzugeben, Arbeitsplätze zu schaffen, aufzuklären und in einem coolen Lifestyle, ja, ohne Abstriche machen zu müssen und damit dran arbeiten zu dürfen. Das war eigentlich so der Schwerpunkt meiner Gründungen. Meiner Meinung nach große gesellschaftliche Probleme, die wir haben, mit Anlaufstellen zu fördern und zu unterstützen. Ne? Das heißt, wenn du heute in Deutschland aus der Tür rausgehst, ist es schon etwas besser geworden in den großen Städten, aber immer noch sehr, sehr bürgerlastig, sehr, sehr Gluten, Laktose und alles das, was der Mensch prinzipiell gar nicht braucht, bekommst du an jeder Ecke. Und das darf nicht unser Anspruch sein, um mehr Möglichkeiten zu bieten.
Das heißt, dein primärer Antrieb im Unternehmertum verfolgt immer eine tiefere Intention, ja, als rein ökonomischen Unternehmen, ja, aufzubauen.
Ja, definitiv. Natürlich muss es funktionieren, es muss laufen, weil sonst kannst du ja das nicht umsetzen. Ja. Es muss einen Nährboden dafür geben. Das Geile ist ja durch auch Digitalisierung, durch Social Media. Viele haben ja immer früher davon, haben das ja belächelt alles so in den letzten 10 Jahren. Ach, gesundes Essen, ein Trend, dann ist der wieder weg. Natürlich gibt es immer Trends, ja, aber wenn Menschen etwas ausprobieren und der Effekt einsetzt und darüber berichten und die Leute es kopieren und merken, oh, nachdem ich mich so 70%, 80% besser ernähre, ist mein Leben komplett besser, ja, ich fühle mich vitaler, ich habe mehr Energie, es ist irgendwie alles besser, dann kannst du nicht mehr von einem Trend reden. Und darauf muss man reagieren, das machen ja auch die Großen. Und nochmal, ich esse mir auch an einem Sonntag gerne mal eine Pizza oder einen Burger. Ich bin das ja gar nicht am Heden. Das Problem ist, meiner Meinung nach gibt es in diesem Bereich, Sport, Lifestyle, Gesundheit, ganz, ganz viel zu tun. Gym Junkie trägt dazu bei, zum Beispiel könnte man sagen, wieso, ist doch ein E-Commerce, die verkaufen doch am Ende auch nur Sportklamotten. Nee, Gym Junkie ist eine innere Einstellung, es ist eine Aussage, es ist eine DNA. Gym Junkie steht dafür, deinen inneren Schweinehund zu überwinden, dein Leben anzupacken, dich mit Ernährung zu befassen, egal wo du Sport machst, der Gym ist überall. Und das mit der Klamotte, die ja viel Aussagekraft hat, ne? Mode, ja, Fashion, dazu bestärken, diesen Weg zu gehen, diesen Schweinehund, wie du das im Sport kennt, zu finden, den Junkie in dir, den positiven Junkie, nicht den negativen, den positiven Junkie, den du brauchst, die positive Beklopptheit, eben aus diesem Trott, wo wir alle Menschen ja oft und viel drin sind, Trott, ja, Energielosigkeit, und dazu trägt dazu bei, eine innere Überzeugung, unterstrichen vielleicht mit einer coolen Marke, die auch bezahlbar ist, mit Top-Qualität, gute Ernährung, ja, komplett gute Ausstattung im präventiven oder orthopädischen Bereich, geile Einlagen, ja, dass meine Statik gut ist, Kompression, ja, viele denken, Kompression hat was mit alten Leuten zu tun, ich habe mit 19 Kompressionsstrümpfe getragen. Ja. Der Müller-Wohlfahrt hat gesagt, wenn einer keine Kompression trägt, zahlt er Geldstrafe. Okay. Ist der günstigste Physiotherapeut, den es auf der Welt gibt, ist gute Kompressions. Das hat mit dem Alter da gar nichts zu tun, das hat mit Belastung zu tun und mit einem Strumpf oder einer Socke, die erstmal auch scheiße geil aussieht, du erkennst nicht mal, das sieht aus wie so ein Lifestyle-Strumpf, die dir einfach dabei hilft, deine Belastung besser zu verarbeiten und schneller, dass man eben abends nicht nach Hause kommt, egal ob mit 20 oder mit 30 oder mit 60 und einen dicken Fuß hat, ja, weil sich dort Ablagerungen bilden. Und Kompression hilft einfach dabei, dass du fitter bist und gesünder, ganz einfach.
Anderes Thema jetzt zum Schluss nochmal. Inwiefern nutzt du bei den Startups, die du gründest, aber auch investiert bist, deinen Bekanntheitsgrad in der Außendarstellung? So, hilft das oder sagt dir sogar, das machen wir gar nicht, weil es soll losgelöst von mir funktionieren? Oder nutzt ihr das gezielt, um eine Marke aufzubauen?
Klar, muss das da rein, aber aus einem ganz anderen Grund, dass die Leute spüren, dass auch die Teams, die ja wichtig sind, ne, dass das operative Tagesgeschäft bei Gym Junkie, bei Isabella, bei Aesthetics, machen ja auch Menschen. Und für diese Menschen spreche ich, für diese DNA spreche ich. Und natürlich nutze ich dafür, in Anführungszeichen, meinen Bekanntheitsgrad, um zu wissen, warum wir überhaupt da sind oder warum wir überhaupt denken, dass die, oder warum wir gerne euch, den Menschen, dieses zur Verfügung stellen wollen, dass die Geschichte dazu auch kennen, dass es eben nicht nur einfach irgendein nächstes Sportlabel ist oder einfach nur ein Sanitätshaus, was dir irgendeine Korkeinlage andreht. Nee, bei uns kriegst du die Einlage, mit dem Miro Klose seine ganze Karriere und 200 andere gespielt haben, etc. etc. Menschen auf Augenhöhe zu holen, Menschen nicht zu behandeln in Kategorien, weil dann würde ich gegen meine eigene Existenz-DNA sprechen. Meine Mama hat bei Aldi im Lager gearbeitet, mein Papa bei Kaisers Tengelmann, Und ich bin irgendwie jetzt ganz hoch privilegiert, um auch ganz andere Dinge kennenzulernen. Aber ich fühle mich überall zu Hause, weil ich nichts verleugne, woher ich komme und auch dazu stehe und sehr interessiert am Leben bin, den nächsten Schritt zu machen, um eben irgendwo etwas machen zu können, um Menschen zu helfen. Und wenn man damit noch Arbeitsplätze schaffen kann und Geld verdienen kann, dann ist das etwas, warum ich jeden Morgen dankbar bin, hier zur Arbeit zu kommen, um diese Themen weiter voranzutreiben. Okay.
Ganz zum Abschluss, Kinder hast du keine, oder? Stand jetzt. Stell dir vor, du hättest welche und die sagen, Papa, ich will einen einzigen Rat von dir haben. So, nur einen einzigen, so im Alter von, keine Ahnung, 14, 15. Welcher wäre das?
Im Alter von 14, 15?
Ja. Kann auch ein bisschen älter sein, das geht um die, so deine Lebensweisheit auf den Punkt gebracht. So die wichtigste Message, die du den Menschen mitgeben möchtest.
Ja, wenn ich könnte und dürfte, würde ich das Alter ein bisschen höher stufen, kann es auch erklären. Was ich meinen Kindern oder Kind sagen würde, ist, wenn es eine gewisse Erfahrung eben gemacht hat, die man eben selber sammeln muss, deshalb gibt es da viele Ratschläge, die man geben könnte, aber der für mich selber der entscheidendste war, den man oft unbewusst, ich will nicht sagen verdrängt, aber nicht danach handelt, ist immer der Ratschlag, hör auf dein Bauchgefühl.
Cool. Ja, cool. Ja, hör auf dein Bauchgefühl. Das ist, glaube ich, ein super Schlusssatz, auf den wir den Sack hier zumachen können. Marcel, wirklich nochmal von Herzen danke für deine Zeit.
Sehr, sehr gerne.
Ich bin mir sicher, das hat unserer Zielgruppe echt sehr, sehr gut gefallen. Ich versuche ihn nochmal zu überzeugen. Letztes Jahr hat es nicht geklappt, aber vielleicht in den nächsten 4 Monaten zum Zeitpunkt der Aufnahme, dass du irgendwie doch bei uns auf dem Vorderseite mit dabei bist. Danke für deine Zeit.
Danke.
Bis bald. Ciao, ciao.
Ciao.
Thank you for spending your time with us. Always remember, don't talk about your goals anymore. Make them reality. It doesn't matter what happened yesterday. What's important is what happens now. So go out and make your dreams come true.